Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Bis zu 1200% mehr Wirkung erzielen Spots zum Beispiel, wenn sich von vornherein mehr Gedanken zum Thema Audio gemacht wurden. Das ist eine Zahl, die mir mein heutiger Gast zugeworfen hat. Der Sebi Hanfland ist bei mir, ein Experte für das ganze Thema Audio Branding, ein Thema, mit dem ich mich bis vor kurzem so gar nicht beschäftigt habe, aber zum Glück der Sebi schon ein bisschen länger. So, lieber Sebi, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
So, bis zu 1200%, das ist jetzt mal ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Also du sagst, wer sich mit dem Thema Audio beschäftigt, ist erfolgreicher. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man generell natürlich so sagen. A, würde es uns sonst nicht geben und B, hat diese 1207%, ja, das muss ich jetzt sagen, ich bin so ein kleiner Pedant, was das angeht, tatsächlich einen Oxford-Professor erhoben. Der Professor Charles Spence, das ist schon ein bisschen was her, das war im Jahr 2008, wo der das gemacht hat. Heute gibt es wahrscheinlich 100.000 Kanäle mehr, die man so tontechnisch bespielen kann. Und deswegen ist diese Zahl, vermute ich mal, heute sogar noch viel, viel höher, als sie damals war. Aber hypothetisch, das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist.
Lassen wir uns überraschen. Also, das Thema Audio Branding. Wir haben vor einigen Wochen mal zum ersten Mal dazu geschnackt, haben über einen gemeinsamen Kontakt, lieben Gruß an den geschätzten Axel Sonnenstuhl.
Axel, liebe Grüße.
Haben wir das Intro bekommen und ich habe mich zum ersten Mal mit diesem Thema wirklich dann auch beschäftigt und fand das super, super spannend. So, für alle, die diesen Wissensvorsprung noch nicht haben, was ist eigentlich Audio Branding? Also, was verstehst du darunter? Was muss man da irgendwie mit berücksichtigen? Gib da mal unseren laienhaften Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick.
Boah, ich könnte jetzt so einen wissenschaftlichen Satz sagen, ne? So, alles, was im Unternehmens- und Markenkontext hörbar ist, sollte Audio Branding Thema sein. Also, das heißt, sich mit allem strategisch zu beschäftigen, was da auf der Tonspur liegt, um ja mehr Wirkung zu erzielen. Und diese Wirkung ist tatsächlich messbar. Und jetzt kommt so ein bisschen der Sprung zum Thema Content, was ihr ja so macht, ne? Messbarkeit ist da immer so das große Ding. Da gibt es ganz viele Sachen, die man messen kann, wenn man sich strategisch mit Sound, Audio beschäftigt.
So, aber wo fängt das an, wo hört das auf? Weil wenn ich so irgendwie an Audio Branding, mein erster Gedanke war irgendwelche Werbejingles oder
ja.
So, was noch? Weil das ist ja, so wie ich es verstanden habe, deutlich mehr.
Natürlich. Also generell geht es nicht darum, immer alles lauter, lauter, lauter zu machen, sondern es geht darum, sehr klug mit Sound umzugehen und natürlich auch mit Stille umzugehen tatsächlich. Jetzt könnte ich hier natürlich auch mal so einen richtig geilen Tipp geben. Soll ich das mal machen?
Hau mal raus.
Oh, 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 ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Na gut, also wir suchen immer noch nach einem Kunden, der mutig genug ist, einfach mal für einen Radiospot 2 Sekunden Stille zu schalten, bevor der Spot eigentlich losgeht. Weißt du, was dann passiert?
Die Leute drehen das Radio lauter?
Ja, die werden erstmal aktiviert. Die haben erstmal, denken erstmal, dass das Radio kaputt ist oder so. Und in dem Moment ist die Aufmerksamkeitsspanne natürlich hier oben angesiedelt, ne? Und wenn dann der Spot losgeht, glaube ich, dass genau dieser Spot länger im Gedächtnis bleiben wird als alle anderen, die so in einer Lautstärke durchlaufen. Einfach mal klug mit Sound umgehen oder mit Stille in dem Fall.
Also Stille ist auch ein Sound, das haben wir jetzt natürlich schon mal gelernt. Wo brauche ich noch, sag ich mal, das Audio-Branding oder wo kann ich Audio im Marketing-Markenkontext sinnvoll verwenden und wo muss ich es eigentlich auch verwenden?
Es geht halt immer darum, eine Funktion zu erfüllen, ne? Also möchtest du jemanden konzentrieren, dann wäre der Sound oder all das, was du dazu rekrutierst, um jemanden zu konzentrieren, etwas anderes als jemanden zu aktivieren oder jemanden zu beruhigen. Nochmal eine ganz andere Anforderung. Jetzt ist es so, naja, die meisten möchten eben aktivieren und dann gibt es ganz andere Assets und Tools, die das tun, als jetzt auf der Beruhigungs- oder Konzentrationsseite.
Mhm. Okay, wie mache ich das denn dann? Also es geht ja nicht nur auch irgendwie um Spots, sondern es geht ja auch irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, wie klingt eine Produktnutzung etc. Also so, ja, wie gehe ich da vor, wenn ich da irgendwie sowas für mich aufbereiten will?
Also ganz einfach, du schaust dir einen Kanal an, den du gerade bespielen willst. Du entscheidest, möchtest du konzentrieren, beruhigen oder aktivieren.
Mhm.
Und dann müsstest du halt noch das notwendige Asset haben hinterher, was genau das erfüllt an Funktion und gleichzeitig deine Marke, dein Unternehmen wiedererkennbar macht. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Das wird auch ganz unterschiedlich praktiziert heutzutage.
Kannst du mal Beispiele nennen oder Beispiele, wir können ja auch dann schöne Einspieler hier machen, mal Beispiele mitbringen und wie das wo gemacht wird, damit man mal eine bessere Vorstellung dafür bekommt.
Lass uns mal ein kleines Quiz daraus machen.
Machen wir ein Quiz daraus, okay.
Also wir machen mal drei Sounds.
Drei Sounds, okay.
Und dann bitten wir doch alle Zuhörer mal so im Geiste zu erraten, ob sie das Unternehmen, was dahinter steht, am Sound erkennen.
Okay, so ja. Für euch zum Verständnis. Also Sebi hat Sounds mitgebracht, er hat mir vorher nicht verraten, welche. Und ich rate jetzt quasi live mit. Spiel mal ein, bitte.
Ist natürlich sehr plakativ, ne? Das muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen.
Okay.
Okay. Ready? Gut. Los geht's.
Okay, Nummer 1 ist, glaube ich, relativ simpel. Jeder, der auch Fußball-Bundesliga schaut, kennt es aus dem Stadion in München. Das war die Telekom.
Ja, yeah, alright.
Das zweite gut. Klang sehr elektronisch, kam mir nicht bekannt vor, konnte ich nicht zuordnen. Also könnte irgendwie der Sound von einem Elektroauto sein. So, jetzt habe ich es wahrgenommen, aber ich vermute, das ist es nicht. Und das dritte war ein Löwe. Ich dachte zuerst an Laienwerbung. Gibt es diesen Schokoriegel noch? Aber nee, ich glaube, das ist hier irgendwie so ein Kinofilm. Es ist nicht Paramount Picture, sondern die anderen mit dem Löwen halt eben dann da vorne.
Okay, wir lösen es auf. Telekom ist richtig. Das Soundlogo der Telekom. Jetzt machen wir schon eine kleine Spitzfindigkeit. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einem Soundlogo und einem Soundicon. Mhm. Ein Soundlogo, melodisch, Fünftonfolge, wie das der Telekom. Ein Sound-Icon und das bekannteste Sound-Icon, das kam nämlich nach dem Telekom-Sound-Logo, ist das von Netflix.
Netflix, okay.
Genau. Sound-Icon deswegen, weil es eben nicht melodisch ist, sondern es nur so zwei Anschläge hat, also eher wie so ein Sound-Effekt daherkommt und dann mit so einem Schweif endet, mit so einem Chime, wie man so schön sagt, ne, in unserer Sprachwelt. Steht dafür jetzt, das sind diese zwei Anschläge, dieses Dudum, heißt ja übrigens auch, glaube ich, geschrieben, Dudum. Es gibt ja so ein Neuigkeiten-Festival, was Netflix jedes Jahr ausrichtet, was sie das Dudum-Festival nennen. Also wenn die Neuigkeiten für ein Jahr schon so per Spot gezeigt werden, was die so auf der Agenda haben, nennen die das Dudum-Festival, damit das halt so inszeniert.
Ich habe mich gerade auch als Nicht-Netflix-Nutzer-Kunde geoutet. Also ich nutze tatsächlich Netflix nicht, deswegen wahrscheinlich die meisten haben gesagt, wie doof ist der denn? Nee, ich
meinst du, schaut jetzt hier jemand zu, der vielleicht mal hier so sponsoring-technisch was rüberjagen kann? Oder meinst du, das ist jetzt hier
nee,
so?
Nee, ich will auch bloß nicht mehr Fernsehen gucken. Naja. Also insofern, nee. Und das dritte, so, was war es? Wie heißen sie?
MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, gibt es so nicht mehr. Ist, glaube ich, von Amazon gekauft worden, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Früher immer vor den James-Bond-Filmen, glaube ich, gewesen.
Ja, okay. Also
der Löwe.
Ja, ja, wunderbar. Also war nicht die Laienwerbung, sondern irgendwie die zweite Assoziation war richtig.
Genau.
So, sehr gut. Ja, das war jetzt sehr plakativ. Aber wenn jetzt die Leute, die jetzt alle drei erkannt haben, welche Frequenz muss man, mit welcher
Frequenz? Also Einstellungstest übrigens.
Muss man die Sachen in die Köpfe der Leute reintackern, damit diese Erinnerungsfunktion dann auch irgendwann eintritt? Also wie oft muss ich dieses Telekom hören, damit das funktioniert?
Ja, Wiederholung macht Branding, ne? Also Branding ist abhängig natürlich von der Frequenz, wie oft es gespielt wird und wo ich es überall wahrnehme. Und das hat die Telekom natürlich sehr klug und auch sehr nachhaltig gemacht, bis wir es alle nicht mehr hören konnten. Damals mit dem ursprünglichen Piano-Logo. Das klingt ja jetzt alles viel digitaler, viel weicher und im Grunde genommen zahlt das auch heute mehr so auf das Markenversprechen ein, was ja heute bedeutet oder heißt, die Menschen zu verbinden, also durch digitale Dinge zu verbinden. Und ja, das klingt jetzt eben nach digital. Also die Ästhetik, die Klangästhetik spiegelt schon das Markenversprechen wider.
Mhm. So, und das lohnt sich ja auch nur, wenn ich, sag mal, auch in der hohen Frequenz dann auch es irgendwo schaffe, in die Köpfe von Menschen, also einfach auch einen Audio-Kontakt zu haben. Das heißt, wenn ich Radiowerbung mache oder Social-Media-Werbung oder YouTube, wie auch immer, Fernsehwerbung, wo ich immer wieder auch das Akustische mit reinpacken kann. Unternehmen, die das nicht machen, können die sich dann den Audiokram sparen?
Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, jedes Unternehmen hat ja akustische Kontaktpunkte, ne? Also jedes Unternehmen wird angerufen, jedes Unternehmen macht mal irgendein Erklärvideo bei YouTube oder ein HR-Video oder postet irgendwas bei LinkedIn oder ne? Es gibt so viele Kanäle, die klingen. Und da liegt halt eine Menge Wirkung noch brach, wenn man sich eben nicht mit der Tonspur beschäftigt.
Okay, also logisch, dass du sagst, keiner kommt drum rum. Also, wenn ich jetzt da am Anfang stehe oder mich damit jetzt noch nicht beschäftigt habe, was ist ein guter Start, um in dieses Thema mit reinzugehen? Du hattest vorhin auch gesagt, okay, ich muss mir Gedanken machen darüber, was ich eigentlich erreichen will. Also will ich die Leute einschläfern, will ich sie aktivieren? Nee, du hast anders ausgedrückt, dann will ich sie beruhigen, will ich sie aktivieren. So, klar, das ist erstmal so dieser Grundsatz, aber wo kann ich es irgendwie dann auch sinnvoll einsetzen, dass ich mich mal irgendwie mit diesem Thema vorwärts komme und nicht da irgendwie nur ein riesen Strategie-Paper rausmache?
Ja, also die Ausgangssituation, es gibt eigentlich zwei Ausgangssituationen. Entweder du hast einen konkreten Vorschlag, wie du einen bestimmten Kanal verbessern möchtest. Also beispielsweise, bleiben wir mal ganz plakativ bei, es ruft jemand an und du bist irgendwie sehr vertriebsaffin als Unternehmen, ruft jemand im Vertrieb an, der möchte was bestellen, der möchte was kaufen. Jetzt sind aber die 4 Mitarbeitenden alle schon am Telefonieren. Was passiert jetzt mit dem 5., der dort anruft?
Ja. Warte, landet,
ja, und was ist das? Das dann für Elise, so wie es früher mal war, ne? Also, das ist immer die Frage. Also, was ist so die Erwartungshaltung des Kunden, der da jetzt, oder des potenziellen Kunden, der da anruft? Und mit was wird der abgeholt an diesem Kanal? Und Telefon ist so das einfachste, aber auch immer noch so das plakativste dahinter. Jemand ruft bei dir an, hört tatsächlich für Elise und das 30 Sekunden, was glaubst du, wie es dem geht? Also legt der dann auf und ruft bei deinem Wettbewerber an, um was zu bestellen? Das ist so die Frage, die dahinter steht. Also wie lange ist der gewillt, in so einer Wartesituation zu bleiben? Und das kann man halt durch ja charmante Dinge, die man da stattfinden lässt. Also es reicht schon, wenn man eine andere Musik einspielt. Das ist schon so basic. Und wenn man dann auch noch irgendwie charmante Geschichten über das Unternehmen erzählt, über Produkte erzählt, Kundenerfahrungen vielleicht sogar in so Warteschleifensituationen wiedergibt, dann bleiben die Leute länger dabei. Oder die kaufen sogar noch zusätzlich was ein. Weiß man ja nicht, was da so.
Brauche ich da irgendwie eine bestimmte Musik, die immer wiederkehrend ist, die dann irgendwie da drunter liegt, um die Leute zu beruhigen, weil sie in der Warteschleife sind? Aktivieren wollen sie ja wahrscheinlich eher weniger. So, das wäre das erste Element, was mir dann einfällt. Die Stimme, die zu mir spricht. Also brauche ich da auch eine wiederkehrende Stimme? Jetzt mal sorry für alle, die jetzt dann bei dem Wort Seitenbacher auf einmal halt eben eine bestimmte Stimme im Kopf haben.
Mega.
Brauche ich eine wiederkehrende Stimme dann auch? Und sowas wie so ein Soundlogo wie von der Telekom. Das wäre so das dritte Element, was mir einfällt. Brauche ich das alles? Reicht eins davon?
Es kommt halt darauf an, wie weit du das ganze Thema spielen möchtest. Ne? Also wenn du jetzt einfach einen Mehrwert erzielen möchtest, also in der Warteschleife sollen die Leute nicht mehr so schnell abbrechen und nicht mehr auflegen, dann brauchst du dich wahrscheinlich irgendwie nur mit einer Musik beschäftigen, die ja irgendwie jetzt nicht zu einschläfernd ist in so einer vertrieblichen Situation. Ne? Ist natürlich was anderes, wenn du eine Service-Line hast und es wurde dir gedroht, dass der Strom abgeschaltet wird, ihr lieben Energieversorger da draußen, dann ist die Ausgangssituation natürlich eine andere. Dann kannst du keine aktivierende Musik spielen, weil dann nicht. Wäre der Puls auf einmal noch auf 180 hochgepusht. Ne? Also da geht es dann wahrscheinlich eher darum, die Menschen zu beruhigen, wenn so eine Service-Situation ist oder wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es sollte. Aber generell ist es halt so, alleine schon, wenn du dich damit beschäftigst, was will ich erreichen? Jetzt kommen wir wieder auf die Ausgangssituation zurück. Was ist die Funktion? Möchte ich jemanden beruhigen? Möchte ich ihn aktivieren? Wenn du da das Richtige auswählst, was das erfüllt, dann hast du halt schon die halbe Miete. Und dann Stimme war das Zweite, was du gerade angesprochen hast. Ich finde es halt immer charmant, wenn ich zwei Stimmen in so einem Dialog zuhöre, in so einer Warteschleife oder in Produktvideos, in Erklärvideos. Mhm. Das hat einen psychologischen Effekt, der dahinter steht. Und zwar, wenn du zwei Stimmen, die sich im Dialog so die Bälle zuspielen, wie wir beide das jetzt hier so machen, wenn du denen zuhörst, dann ermüdest du nicht so schnell, als wenn eine Stimme so monoton die ganze Zeit irgendwas erklärt. Und es gibt es noch so eine Spitzfindigkeit dahinter, die muss ich aber anders einleiten. Es gibt ja so einen Unterschied zwischen gefühlten und tatsächlichen Temperaturen. Also gefühlt ist es hier im Studio jetzt 40 Grad warm, für mich zumindest. Wahrscheinlich ist es tatsächlich nur 24 Grad. I don't know. Genauso gibt es einen Unterschied zwischen gefühlten und tatsächlichen Zeiten, die man in so einem, auf einem Kanal oder in so einer Warteschleife zum Beispiel verbringt. Das heißt, ich kann, wenn ich gut unterhalten werde und das Spaß macht und das ein charmantes Wechselspiel zwischen zwei Charakteren ist, dann bin ich ja gezwungen, umzuschalten, okay, wer spricht jetzt gerade im Kopf? Dadurch empfinde ich die Zeit, die ich dort verbringe, als viel kürzer, als sie tatsächlich ist. Das heißt also, ich bin gewillt, länger in einer Wartesituation zu bleiben. Und am Ende ist allen dabei geholfen. Der Zuhörer hat mehr Informationen mitbekommen, die Spaß macht. Das Unternehmen, was die als Sender auftritt, was die Information gesendet hat, hat die Leute länger in der Warteschleife gehalten und trotzdem können sie ja Anliegen loswerden. Und ja, am Ende, was dann danach passiert, die Erwartungshaltung ist dann erfüllt. Markenkontext, ne, alles safe.
Mhm. So, jetzt haben wir so ein paar mögliche Kontaktpunkte mal definiert. Wenn ich jetzt mich diesem Thema mal strukturiert nähern will, weil das ganze Thema Branding ist ja auch in der Grundform, also nicht nur, wenn es um Audio geht, ein sehr spezielles, wo einfach viele Basics geklärt werden müssen. Und so, ob eine Marke definiert ist oder nicht, sieht ja man ja irgendwann. Also wenn man irgendwie so das Gefühl hat, das ist nicht ganz rund oder irgendwie so, irgendwie wirkt das ein bisschen konfus, dann ist die Marke meistens nicht irgendwie gut geklärt oder wird zumindest nicht gut ausgeführt. Muss ich das ganze Thema Marke für mich, für mein Unternehmen, wofür will ich stehen etc., Corporate Design, Corporate Identity, muss das alles geklärt sein, bevor ich mich dem Thema Audio näher, oder kann ich das irgendwie als Nebenprojekt auch parallel laufen lassen?
Also die meisten Dinge sind ja schon geklärt. Also jeder hat irgendwelche CI-Richtlinien, jeder hat Formen, Farben, Logo definiert, Unternehmenswerte, vielleicht sogar eine Unternehmenskultur definiert, und all das wird rekrutiert, um daraus tatsächlich ein Audio-Branding, eine Audio-DNA, die grundlegenden Bausteine für eine Audiomarke, eine Klangmarke zu legen. Daraus wird es rekrutiert. Genau, aus allem, was schon da ist, was im Visuellen definiert ist, das wird genommen und einfach in das akustische Gegenstück übersetzt. Jetzt sage ich einfach.
Ich wollte gerade, da bin ich hängen geblieben auch. Ja, ich habe sowas halt noch nicht gemacht.
Es war spät gestern Abend, deswegen bin ich jetzt hier, rede ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen. Aber so ist es. Also es ist ein Prozess, der dahinter steht, ein methodischer Prozess, ein Markenentwicklungsprozess, der im Grunde genommen ähnlich funktioniert wie eine visuelle Markenentwicklung, aber eben auf der akustischen Seite liegt. Mhm. Und weil wir das Rad nicht neu erfinden können und auch nicht wollen, nehmen wir halt das, was da ist, und das ist die visuell definierte CI und CD.
So, und das heißt, dann geht jemand wie du oder Leute aus deinem Team oder andere Menschen, die sich mit Audio beschäftigen, hin und sagen, gucken sich das an, was gibt's da an sichtbaren Dingen, was sind an Wörtern festgehalten, für die wir stehen wollen etc. Und dann bin ich ein jung, dynamisch, innovatives Unternehmen. Das sind jetzt irgendwie meine drei Kernpunkte, die ich irgendwie wahrnehmen will.
Nur die drei, okay, ja.
Wie ungefähr 98% dieser Unternehmen auf diesem Planeten. Also ich bin jung, dynamisch, innovativ. Und dann gehst du jetzt hin und sagst, okay, wie klingt denn ein jung, dynamisch, innovatives Unternehmen? Also was ist der nächste Schritt? Gehst du dann in so eine Sounddatenbank und sagst, ich suche mir mal irgendwie drei Sachen aus, die irgendwie auf die Hashtags dann da dran haben.
Unter anderem. Nee, das ist natürlich viel komplexer. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die im Grunde genommen wie ein Layer übereinander kommen, was wir akustisch übersetzen. Natürlich sind das diese Werte, die du gerade beschrieben hast. Wenn es nur diese drei gibt, dann würden wir fragen, was verbirgt sich denn hinter innovativ? Ist ja sehr inflationär, ne? Also was ist da alles so drin? Seid ihr die schnellsten?
Wir nutzen AI-Tools.
AI. Klingt AI, ne? Sind das so Bits and Bytes? Wie ist da? Ist das Call and Response? Da gibt es ja 100.000 Dinge, die da drin stecken. Und das erstmal so zu öffnen, um den Hintergrund überhaupt zu erfahren, das ist unsere erste Aufgabe dabei. Weil mit drei so Werten, sorry, aber dann, das ist nicht möglich. Es geht nicht, weil du musst ja den Spirit, den Geist eines Unternehmens und einer Marke in Gänze erstmal verstehen auch. Das ist ja viel komplexer, als mit drei Worten auszudrücken. Okay. Oder ist das bei euch so dann?
Also wir sind ja Morfire, wir sind jung, dynamisch und innovativ, obwohl wir nächstes Jahr 20 Jahre alt werden. Du bist jetzt hier vorhin so durch die Flure gegangen, wir sind jetzt hier im Büro, wir haben uns kennengelernt. Ja. So, wie würden wir klingen bei dir?
Gut. Bestmöglich.
Das ist ja schon mal schön, aber ja, wie würdest du dich dann dieser Situation nähern? Welche Fragen müsste ich beantworten?
Ich wusste, dass diese Frage jetzt kommt an der Stelle. Ne? Also ja. Also es gibt immer so ein Raster, was wir benutzen, ne? Also zum Beispiel ganz einfach gefragt, ist Morfire wohl eher laut oder leise als Marke?
Tendenziell lauter als der Durchschnitt, aber nicht laut. Mhm. Das wäre jetzt so mein...
Also nicht leise?
Definitiv nicht leise, nein.
Gut. Schnell oder langsam? So in der, machen wir mal Rhythmus, ne? Also bewegt sich hier was? Wird hier gearbeitet?
Ich hoffe. Ja, also tendenziell eher schneller. Ja,
gut. Da haben wir ja schon mal zwei Dinge geklärt. Also das heißt, alles, was so auf der, ich sag mal, Chill-Out-Seite liegt, ist vielleicht für die Marke Morfire jetzt erstmal nicht mehr relevant. Und von diesen Fragen und diesen Eingrenzungen haben wir einen ganzen Katalog. Also am Ende des Tages ist es so, dass wir auf einer Leinwand, die erstmal von bis geht, und du könntest alles machen, durch diese Fragen und durch diesen Prozess erstmal alles eingrenzen, wo so eine Marke sich überhaupt befindet, akustisch. Und dann geht es hinterher so an das Handwerkszeug, ne? Also gibt es vielleicht etwas, was aus der Historie kommt, was in irgendeiner Form klanglich rekrutiert werden kann, um heute eine akustische Inszenierung darzustellen? Keine Ahnung. Wenn ihr Uhren machen würdet, beispielsweise, könnte das Ticken einer Uhr so ein Indikator dafür sein. Bits and Bytes, I don't know. Es gibt keine Blaupause für diese Antwort.
Wir haben ein Knistern von einem Lagerfeuer zum Teil im Hintergrund.
Aha, laufen. Weil? More Fire. Aha.
Ja, genau. Kleine Spielerei.
Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich da jetzt gerade nämlich drauf angespielt, ob es aus diesem Historischen etwas gibt.
Die spannende Frage, die ich dann hätte, das kriege ich von Leuten gespiegelt, die halt eben auch viel im Bereich Grafikdesign dann machen, ist so, dass dann jemand kommt und sagt, mir gefällt das und das.
Ja.
So, und ist das dann, weil ich würde gern klingen wie Filmmusik von Hans Zimmer oder irgendwie sowas. Ja, also kommt das häufiger dann vor? Und wie zielführend ist das?
Und gibt natürlich als erstes mal persönliche, geschmäcklerische Dinge so ab, ne? Und Wahrnehmung auch, was eine Marke angeht. Das heißt, wir arbeiten auch sehr viel mit ganz unterschiedlichen Abteilungen innerhalb von Unternehmen. Und wie die Marke wahrnehmen, das ist manchmal, sind das zwei völlig verschiedene Enden eines Seils, wo da dran gezogen wird, ne? Mhm. Es geht daran, jetzt kommt ein schönes Wort, was mit Klang zu tun hat, das alles in Einklang zu bringen. Also erstmal sammeln wir diese ganzen Informationen und dann geben wir lückenlos hinterher eine Erklärung, warum es so klingen muss, wie wir es vorschlagen hinterher. Und das ist für jeden nachvollziehbar in dem Unternehmen und deswegen gibt es danach keine geschmäcklerischen Diskussionen mehr.
Okay, ich meine, Geschmack ist es ja immer subjektiv dann auch irgendwie, aber da sollte man sich dann auch im Bereich Klang irgendwann von verabschieden und eher gucken, was passt denn. Aber wirklich, ich glaube, ich kann mir so eine Entscheidungsfindung auch extrem schwer vorstellen, schwerer Prozess.
Am Ende des Tages kannst du aus so einer Audio-DNA, aus so einer Grundlage, aus so einer akustischen Grundlage, nennen wir es mal ein Musikstück, ne, was die Marke repräsentiert und das ist in einer bestimmten Stimmungslage, in einer bestimmten Geschwindigkeit, einem bestimmten Genre. Das heißt ja nicht, dass du das jetzt überall einsetzt. Daraus kannst du ja dann nochmal ganz unterschiedliche Interpretationen generieren. Also du könntest daraus dann tatsächlich, sagen wir mal, More Fire ist jetzt wirklich schnell, laut, ne, pompös, dann könntest du daraus, wenn ihr eine Warteschleife habt, keine Ahnung, irgendwas machen, was beruhigt auf die Menschen wirkt. Also das wäre quasi sowas wie ein Remix dann. Also es geht um die Funktion, die du dann davon ableitest für einen anderen Kanal. Wenn du ein Erklärvideo hast, wo du Menschen was erklären möchtest, dann ist dieses konzentrierende Momentum, was du versuchst akustisch darzustellen, natürlich auch aus diesem Ursprung, aus dieser Audio-DNA abzuleiten, zu remixen. Hast du dieses Wort, aber ich sage es halt.
Also ich habe meine Audio-DNA definiert, wie ich grundsätzlich klingen will. Und dann picke ich mir die einzelnen Use Cases raus und adaptiere das dann darauf, wie ich es halt eben auch bei dem Visuellen mache. Das heißt, genau, ich weiß, wie ich grundsätzlich klingen will, welche Dynamik dahinter steckt, etc. Auch vielleicht, was für eine Art von Instrument die Musik dann macht.
Ja.
Und dann gehe ich halt eben und sage, ein Erklärvideo hat eine bisschen beruhigendere Funktion, wohingegen dann, sage ich mal, ein vertriebsorientiertes Video hat dann eine höhere Dynamik. In Social Media verwende ich dann das, in der Warteschleife das. Aber es sollte alles irgendwo in Einklang gebracht werden.
Schönes Wort. Ja, so kannst du es sagen. Ja, so ist es. Also man könnte sich im Vorfeld dann natürlich noch Gedanken darüber machen, was kann man eigentlich durch Audio an bestimmten Kanälen erreichen? Also wenn du, nehmen wir mal YouTube, ne? Könntest du halt, wenn du bestehende Videos hast beispielsweise und du trackst das, wann die Menschen aussteigen, wann sie wegklicken, dann hast du halt ein Status Quo. Nach 20 Sekunden wird abgebrochen. Jetzt beschäftigt man sich mit der Tonspur. Man verändert nicht das Bild, nur die Tonspur. Dann schaut man sich an, wie ist es nachher? Performt das besser? Wird es jetzt 35 Sekunden geschaut? Dann haben wir unser Ziel erreicht. Also das könntest du tatsächlich mit Sound erreichen.
Ich habe ein 4-Minuten-Video und ich sehe, bei Minute 2 steigen die Leute aus. Das heißt, dass ich bei Minute 1,45 dann anfange, eine Musik einzuspielen, die sich langsam steigert, um eine gewisse Dynamik zum Beispiel reinzubringen. Also so Laienidee.
Könntest du vielleicht so machen, ne? Das ist immer abhängig vom Ursprungsmaterial. Also keine Ahnung. Per se muss man das natürlich immer individuell bewerten, ne? Aber natürlich wäre sowas eine Möglichkeit, sowas dramaturgisch zu gestalten. Du könntest am Anfang beispielsweise, wenn da viel gesprochen wird, eher was stattfinden lassen, was ohne Rhythmus ist. Keine Drums, null, gar nichts. Und im Verlauf, also auf den Punkt hinsteuern, wo du weißt, da steigen die Menschen aus, fängst du an, das dramaturgisch vielleicht mit ein bisschen Rhythmus anders auszugestalten. Vielleicht machst du einen Stimmwechsel im Video, ne, wenn das geht. Wenn das jetzt eine Off-Stimme ist, machst du statt einer Stimme auf einmal eine zweite mit dabei. Und dann wirkt das schon wieder viel kurzweiliger und unterhaltender, weil was Neues reinkommt.
Okay, also ich kann auch Audio extrem gut nutzen als Optimierungshebel. Ich meine, wir sind Performance-Marketer, wir gucken immer genau an, was wie gut funktioniert, um dann halt eben entsprechend auf Basis von Daten dann Hypothesen aufzustellen, wie wir das Ganze dann optimieren können und dann entsprechend auch Sound dafür nutzen.
Und genau das ist halt unser Business, dass wir vorher halt schauen, was kann man an den einzelnen Kanälen eigentlich mit Audio erreichen? Also welche KPIs kann man im Grunde dadurch schärfen oder verbessern? Und dann entscheiden wir erst, okay, was muss die Tonspur dann wirklich leisten hinterher, ne? Also erst wissen, was ist möglich und dann wird es halt umgesetzt. Mhm. Das machen wir etwas anders als unsere Marktbegleiter. Entschuldigung.
Ein Aspekt, den ich bisher so auch überhaupt nicht beleuchtet, überhaupt nicht betrachtet hatte, den du mir auch so ein bisschen näher gebracht hast in unseren Diskursen dazu, war das Thema, wie klingt ein Produkt?
Ja.
Und das erste Beispiel, was mir dann einfiel, war irgendwie, weil ich mal irgendwann schon was drüber gehört, gelesen, gesehen hatte, war das Thema Autotüren. Wie klingt eine Autotür von einem Auto? Genau. Dann natürlich der Sound von einem Auto. Ich bin Elektroautofahrer. Am Anfang war vor 4,5 Jahren, als ich das erste hatte, klang das einfach nach nichts. Das war einfach stumm. So mittlerweile müssen sie ja auch nach was klingen. Also wie klingt ein Auto? Dann ging es Richtung Produkte. Also wie klingen Kartoffelchips, in die jemand reinbeißt in der Richtig. Werbung versus Realität? Ja. Und dann hatte ich dir auch noch, also da würde ich gleich darauf eingehen und noch einen ganz spannenden Aspekt, weil ich gesagt habe, ja, die meisten Produkte, die ich nutze, sind digital und hast gesagt, ja, Obacht, auch digitale Produkte klingen, aber nähern wir uns dem Ganzen mal. Der Klang von Produkten, wie viel Bewusstsein ist dafür erstmal im Markt da, wie wichtig das sein kann?
Ich glaube, sobald du in einer Wettbewerbssituation bist und ein Produkt einen Sound macht und fast jedes Produkt macht einen Sound, ab da machst du dir strategisch Gedanken darüber, welche Sinne du ansprechen kannst und wie du die perfektionierst. Da ist eben Audio genau der Teil, der halt Produkt-Sound-Design dann ausmacht.
So, ich vermute, jeder, der irgendwie im Automotive-Sektor unterwegs ist, für die können Total. Das unten runterbeten, auch, sag ich mal, auch im FMCG-Bereich, wenn es wirklich voll. Auch um Nahrungsmittel geht, auch mit der geschätzten Kollegin Hanna Sturm von Knack und Back, dann wie klingt die Dose, wenn man sie aufmacht?
Genau.
Wichtiges Thema und die Kartoffelchips sind, glaube ich, auch ein Klassiker, oder?
Ja, natürlich. Das ist auch etwas, was wir selbst schon beleuchten durften. Also, ich glaube, es gab Montage, da waren wir mal sehr glücklich, dass wir in so ein Lebensmittellabor fahren durften, um den Klang von Kartoffelchips zu erforschen und zu designen auch. Also neben dem Geschmack, der auch Suchtverhalten natürlich erzeugt, ne, logisch, kennen wir alle, ist der Sound, der an den Hörknochen weitergeleitet wird, zu 50% dafür verantwortlich, dass wir dieses Suchtverhalten überhaupt empfinden.
Wow.
Also wäre der Sound weg? Halbe Sucht.
Bitte nehmt den Sound weg, danke.
Einfach mal ausprobieren.
Gibt es nicht das wegnehmen. Gibt es so Produkte, wo du sagst, da ist es deutlich überraschender als bei Kartoffelchips oder sowas, wie detailliert auch Unternehmen auf den Sound achten?
Alles, was im Luxussegment ist, da wird nichts dem Zufall überlassen. Ne? Also ob du jetzt, wenn du eine Louis Vuitton-Tasche hast, der Reißverschluss folgt einem ganz bestimmten Soundschema, damit das Wertigkeit erzeugt. Also jedes Produkt im Luxussegment, glaube ich, ist in der Hinsicht schon so durchgestylt und sounddesignt, dass nichts dem Zufall überlassen wird.
Okay, wow. Wie sieht das bei digitalen Produkten aus? Weil ich habe gesagt, ja, mein Gott, ne, wir nutzen Software-as-a-Service-Tools. So, wenn ich mich in HubSpot durchklicke, da klingt nach nichts, da höre ich das Klicken meiner Maus. Wahrscheinlich auch das Klicken der Apple-Maus ist wahrscheinlich anders als von Microsoft. Aber wie schaust du auf das Thema, wenn ich zum Beispiel einfach digitale Benutzeroberflächen habe?
Es gibt ja in jeder, also wenn man so eine klassische Journey sich anguckt, so eine UX-Journey, die da so gezeichnet wird, dann gibt es ja sogenannte Hero-Momente, so diese Momente, die wirklich extrem positiv sind. Dann schaust du dir halt an, okay, wo gibt es die überall, wenn jemand was bestellt oder ein neuer Kunde da ist, könnte ja zum Beispiel irgendwie ein Kassenring kommen oder so. Und diese Hero-Momente sind der erste Indikator dafür, dass du jetzt etwas positiv vertont. Wenn etwas nicht funktioniert gerade, weil irgendein Fehler passiert, gibt es halt so die klassischen Error-Sounds, wo du weißt, wo du ein akustisches Feedback bekommst, dass eben Dinge gerade falsch gelaufen sind und das deine Aufmerksamkeit erfordert.
Ich glaube, diesen Sound hat jetzt gerade jeder im Kopf. Wir spielen einfach mal kurz hier ein. Also sollte ich sowas nicht eher vermeiden, weil es ja irgendwie auch eine negative Assoziation dann auch mit sich bringt?
Es kommt halt drauf an, ne? Ist immer abhängig davon, ob es dem Nutzer jetzt hilft und einen Mehrwert bietet oder eben nicht.
Also das heißt, wenn du sagst auch, ist das insbesondere bei digitalen Produkten, weil ich ja sonst irgendwie, ich habe kein haptisches Erlebnis oder so, umso wichtiger da halt eben auch, sage ich mal, da Ganze auf Aktion, auch dann eine Reaktion der Software irgendwie im Akustischen dann zu spielen. Ich meine, eine wichtige Herausforderung ist ja die Intensität der Nutzung von der Software, weil wenn Leute die Software nicht mehr nutzen, dann hören sie irgendwann auf und dann verliere ich Kunden. Also ist das in dem Segment dann sogar umso wichtiger?
Kommt ein bisschen drauf an, in was für einer Umgebung und in was für einem Umfeld auch so eine Software eingesetzt wird, ne? Also wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, jede Maschine läuft mit Software. Also wenn du in einem relativ lauten Raum, dann sind die Anforderungen A an den Klang ganz andere. Da muss es selbst da durchstechen. Also wenn du so ein Grundrauschen hast, viel Grundrauschen, viele Maschinen, die in einer Halle sind und irgendeine Maschine hat gerade ein Problem, dann muss der Sound, der dann da entsteht, weil es gerade jetzt die Aufmerksamkeit erzeugen muss, natürlich so sein, dass er durchdringt, weil nutzt dir nichts, wenn du den schönsten Sound der Welt hast. Und keiner hört ihn, ne? Also in dem Moment, wo es deine Aufmerksamkeit erfordert. Es gibt so mehrere Dinge, die man halt berücksichtigen muss. Es gibt gesetzliche Vorlagen, was zum Beispiel die Sounds von Elektroautos angeht. Die müssen in einem gewissen Frequenzspektrum stattfinden, um eben in so einer Straßenverkehrssituation Menschen zu warnen, dass da gerade ein Auto von links oder von rechts kommt.
Da fällt mir gerade so dieses Beispiel auch ein. Wenn man einmal in den USA irgendwie einen Krankenwagen an sich vorbeifahren hatte oder ein Polizeiauto, versus das in Deutschland. Also in Deutschland, das ist Einschlafmusik dagegen, ja, würde ich jetzt sagen.
Das ist wahr.
Also so vom Sound her, sind deutsche Sirenen zu harmlos aus deiner Sicht?
Sind deutsche Sirenen zu harmlos aus meiner Sicht? Das ist sehr interessant. Machen wir ein Forschungsprojekt raus. Könnte ich jetzt per se nicht beantworten. Also im Grunde genommen, die Funktion ist ja da, ne? Ob das jetzt ein bisschen lauter, ob du das jetzt drei Straßenblocks weit hörst oder nur zwei, wie discussed, ne? Ob das sinnvoll ist oder nicht. Also wenn auf dem Weg dahin 30 Leute ihr Gehör verlieren, weil es einfach jetzt zu laut ist, dann ist das sicherlich nicht so förderlich.
Ja, okay.
Also klug damit umgehen.
So, und wenn wir jetzt einfach mal, jetzt haben wir ganz viele Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich sagen, wow, okay, jetzt bin ich irgendwie in dieses Thema eingestiegen. Ich brauche mehr Inspiration. Was sind Unternehmen? Was sind vielleicht auch Vorbilder, wo du sagst, boah, die haben das wirklich von A bis Z durchdekliniert. Ja. Schaut euch mal an, wie die das machen und beobachtet mal genau, wenn du da klickst, was passiert denn dann? Also wer sind wirklich tolle Inspirationen da?
Ja, natürlich die Telekom, keine Frage, ne? Weil sie es eben auch schon am längsten machen. Mhm. Das ist so. Also sie haben uns ja alle gezwungen, das über Jahrzehnte zu hören. Ja, wir sehen das Ergebnis. Es hat Sinn gemacht. Und das Erste, was jedem in den Kopf kommt, wenn, das ist bei uns ja auch so, wenn wir mit irgendwem quatschen darüber, über Sound, das Erste, was mit Audio-Branding assoziiert wird, ist das Soundlogo der Deutschen Telekom. Das Soundlogo, melodisch, das Sound-Icon. Das erfolgreichste der Welt ist das Netflix Sound Icon. Weil wir haben es ja alle in einer Zeit gehört, die uns dem einen oder anderen sicherlich noch im Gedächtnis ist.
Wie definierst du da erfolgreich? Also wie kann ich halt eben auch den Erfolg von meinem Audio-Branding irgendwie messen?
Also Erkennbarkeit natürlich, logisch, ne? Also so, dass du das Logo visuell nicht sehen musst und du sofort halt die Assoziation hast des Logos, die Verknüpfung. Und langfristig brandet das halt.
Mhm. Also das heißt,
bewusst und unterbewusst.
Telekom, das absolute Vorbild. Gibt es noch, sagen jetzt auch viele so, ja, hätte ich das Audiobudget der Telekom, das ist größer als mein gesamtes Marketingbudget wahrscheinlich. Also gibt es welche, die das irgendwie, sagen wir mal, auf kleinerer Spur machen und nicht über 10 Jahre in die Köpfe reintackern?
Vielleicht, auch wenn das Beispiel jetzt nicht aus unserem Hause kommt, Mastercard ist ein gutes Beispiel, ein modernes Beispiel, wie man Sound und Soundmarke sehr klug spielen kann. Also immer dann, wenn du zahlst mit deiner Mastercard, ist es per se an so einem Kassenterminal, was mit einem Lautsprecher ausgestattet ist, so eingestellt, dass das Mastercard-Soundlogo dann ertönt. Das wird von der Karte übermittelt und ausgespielt. Jetzt kann man darüber sprechen, ob so ein Zahlmoment positiv oder negativ ist, ne? Aber naja, to be discussed. Aber im Grunde genommen, du erwirbst ja etwas, was für dich jetzt einen hohen Wert hat und auch wahrscheinlich einen positiven Wert hat. Du hast vielleicht gut gegessen, ne? Also das Glücksmomentum ist schon da. Hero Moment, um nochmal wieder so auf diese UX-Journey zurückzukommen. Da ist dieses Momentum schon sehr positiv konnotiert. Und da etwas stattfinden zu lassen, was das brandet auf diesen Moment, das ist ganz geil. Sonst wären die nicht so erfolgreich damit.
So, mit Sebi Hanfland, einem der Audio-Experten in Deutschland, habe ich über das Thema Audio Branding gesprochen. Und es war für mich ein neues Thema und ich vermute auch für viele von euch Hörerinnen und Hörern. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich alles mitgenommen habe. So, wir sind eingestiegen mit der Zahl 1207% Steigerung der Wirkung von zum Beispiel Werbespots durch eine bessere Nutzung des Themas Audio. So, das sollte alle hellhörig machen, die sich mit der Performance von Marketing beschäftigen, was vermutlich alle sind, die diesen Podcast hören. Das heißt, in Audio steckt ein riesen Potenzial drin. Und Audio ist viel, viel mehr als nur kleine Soundlogos oder Sound-Icons. Audio kann bei der Nutzung von Produkten eine große Rolle spielen. Das heißt, das können auch digitale Produkte sein. Das heißt, wenn irgendein Sound ertönt, den ich auf eine, wenn ich auf eine Schaltfläche klicke. Das kann natürlich auch sein, die Kartoffelchips, die am Gehörknochen besonders wirken, zu 50% Wirkung am Gehörknochen. Wir kennen die Autotüren-Beispiele oder den Sound von Elektroautos. Also das heißt, wie Produkte klingen, setzt sich auch bei uns fest. Es ist die Musik, die unter einem Spot läuft. Und hier ist ganz wichtig, dass ich im Vorfeld das in Einklang bringe, ich übernehme mal den Wortlaut von Sebi, mit dem Rest meiner Markenstrategie. Das heißt, wenn ich mein Corporate Identity definiere, wenn ich mein Corporate Design definiere, sollte ich auch in dem Zuge dann auch mein Corporate Audio Design definieren. Wie möchte ich klingen? Möchte ich dynamischer? Möchte ich beruhigender sein? Bin ich schnell? Bin ich langsam? Etc. Um das dann auch, wie ich es bei dem visuellen Design mache, in allen Abwandlungen dann auch entsprechend ausspiele. Das heißt, ich gehe hin und schaue, wie klinge ich auf Social Media? Wie klinge ich in der Warteschleife? Wie klinge ich vielleicht bei einem Radiospot? Welche Musik? Welche Tonfolgen? Und auch welche Stimme? Also was für eine Stimme? Und da sind mehrere Stimmen. Wie dynamisch sind die etc.? Das sollte ich alles dann definieren, um es dann halt eben auch in alle Kanäle abzuleiten. Wie beim normalen Markenbildungsprozess ist auch hier das Thema Frequenz ganz wichtig. Wir kennen alle das Soundlogo der Deutschen Telekom. Das kennen wir aber nur, weil sie es, weiß nicht, wie viele tausend Mal in unsere Köpfe reingehauen haben. Insbesondere, wenn wir mal in der Warteschleife bei der Telekom waren, glaube ich, in 10 Minuten Warteschleife hast du ungefähr 400 Mal dieses Soundlogo gehört. Warst du mal
drin? Ehrlich?
Ich war da schon mal drin. Ich habe da schon, also ich habe locker die 20% meiner grauen Haare da.
Fühl ich nächste Woche mal an.
Viel Vergnügen dabei. So, nutzt jeden Touchpoint, um ihn gezielt auch akustisch zu bespielen. Und wir sind Performance-Marketer. Schaut euch mal Abbruchquoten in YouTube-Videos an. Überlegt, wo steigen die Leute aus oder guckt, wo die Leute aussteigen und hört euch auch mal die Stellen an. Und überlegt, gibt es Möglichkeiten, dass man da Spannung mit reinbaut, dass man ein zusätzlich dynamisches Element mit reinbaut, dass man vielleicht auch eine Pause mit einbaut, um die Aufmerksamkeit der Leute länger zu binden. So. Fand ich auch einen spannenden Hinweis, so ganz nebenbei. Leere ist auch ein Soundelement. Das heißt, Leerlauf mit reinzubringen könnte auch möglich sein. Das war jetzt, glaube ich, ungefähr 2 Sekunden, wo ich kurz still war. Und länger traue ich mich nicht, weil das wirkt dann schon, wenn man selber diese Pause aushält, das ist schon sehr, sehr unangenehm. So. Also, wie klingt ihr als Unternehmen? Wie wollt ihr wahrgenommen werden? Ich glaube, das Thema ist noch völlig unterschätzt in der Breite der Wirtschaft, so im FMCG-Bereich, im Automotive-Bereich ist das schon sehr, sehr tief eingedrungen und dementsprechend für alle, die das bisher noch nicht nutzen, ein riesen ungenutztes Potenzial. So, das ist jetzt das, was ich jetzt hier mitgenommen habe und ich werde mich jetzt sehr intensiv damit nochmal beschäftigen, wie klingt eigentlich Morfire? Die ein oder andere Stelle haben wir schon definiert, aber wir haben es noch nicht, sage ich mal.
So, now we're talking.
Genau, wir haben es noch nicht für uns komplett in Einklang gebracht. So, Sebi, was habe ich denn jetzt vergessen in meiner Zusammenarbeit? Fassung.
Boah, Robin, ey, ganz ehrlich, unfassbar.
Wirklich unfassbar.
Ich höre einfach zu. Ach so, muss man das auch? Zuhören hilft, ich weiß. Aber das ist, wow, also großer Respekt.
Vielen Dank.
Sehr cool, sehr cool.
Das Spannende jetzt noch, wenn du bis hierhin gehört hast, wir haben ein kleines Audio-Experiment auch noch gemacht. Wir haben hier, wir sitzen in dem Podcast- und Webinarstudio von uns bei MoreFire. Wir haben hier unsere schönen großen Mikrofone stehen und wir lassen nebenbei ein kleines Gerät laufen, was nicht nur mega gut nach 80er Jahre irgendwie Gameboy fast aussieht, sondern angeblich auch einen mega, mega guten Sound macht. Und wir werden im Nachgang ein kleines Experiment machen und wir unterhalten uns und testen mal, welches der beiden Geräte, ob man den Unterschied wirklich raushört, also ob man hier diese große Klaviatur braucht oder ob man das auch viel kleiner machen kann. Was ist das für ein Gerät für alle, die jetzt bis hierhin gehört haben?
Teenage Engineering, die machen halt sehr, sehr kleine Geräte mit unglaublich hohem Leistungsfaktor. Also Mikrofone, Rekorder, die machen sogar Synthesizer, ne? Die sind so groß. Und klingen halt wie die Großen. Also das ist verrückt. Und ja, die benutzen wir jetzt für Podcast-Aufnahmen bei Kunden auch sehr gerne, weil es halt super ist, halt ultramobil.
Ich bin ein bisschen neidisch darauf. Ist jetzt nicht unbedingt ganz unten ins Regal gegriffen, was das Pricing angeht. Aber ich bin jetzt mal extrem gespannt. So, wenn du dieses Experiment mal hören willst und wenn du das Setup spannend findest, ich werde das auch nochmal per Video mit Bildern etc. teilen. Also entweder dem Sebi oder mir bei LinkedIn folgen, solltet ihr generell machen. Insbesondere den Sebi, wenn ihr euch für das Thema Audio Branding interessiert, tretet einfach in Kontakt mit ihm und haut ihn mal an oder geht auf die Webseite, weil da sind mega schöne, spannende Beispiele von Use Cases, die ihr auch gemacht habt. Wir verlinken das natürlich auch alles zu den Hanfland und Freunden. Lieber Sebi, vielen, vielen Dank für all die Einblicke, für die Perspektiven, Einschätzungen, Einspieler und hat mir große Freude gemacht. Ich habe sehr, sehr viel dabei gelernt, insbesondere bei den Vorgesprächen jetzt auch heute nochmal. Es war wunderbar. Danke dir.
Mega, mega, mega. Ich habe zu danken. Ich finde das großartig. Und naja, vielleicht kriegen wir ja demnächst hier mal die Gelegenheit, MoreFire akustisch zu inszenieren.
Ich freue mich drauf. Dann nehmen wir als erstes mal den Audioeinstieg von diesem Podcast auseinander. Und dann müssen wir nämlich noch, hätte den Rahmen heute gesprengt, über das Thema Audio und KI sprechen, weil die Frage, die du dir wahrscheinlich auch regelmäßig stellst, ist, bin ich bald arbeitslos, weil die KI meinen Job erledigt? Das sparen wir uns für das nächste Mal auf. Und deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist es sehr, sehr gut, wenn du diesen Podcast abonnierst und auch mit 5 Sternen bewertest. Das Abo, damit du nichts verpasst, und die 5 Sterne, damit ich mit diesem Podcast nie wieder aufhöre. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao.
Wir hören uns. Ciao, ciao.